ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Ahoi und hallo zu einer Stunde Literatur. Es geht rund um Neuerscheinungen und zuerst geht's um Romane. Ingo Schulze und Eva Menasse, Jaroslav Rudisch und Michael Peterson, die haben Bücher geschrieben, die den Sommerurlaub nochmal so ein bisschen verlängern, die in eine Datsche führen und auf eine Insel in den August und auf einen Roadtrip durch Europa. Und ein Sachbuch habe ich hier, das nicht so ganz Urlaubsfeeling verbreitet, aber wichtig, wichtig, Paula Fürst hat es geschrieben und es trägt den Titel, ich verrate einfach mal nicht mehr, denn es macht schon neugierig genug, Nie wieder Vereinigung. Unter Büchern, ich bin Katrin Schumacher und das hier ist La France.
Tell me how you love a man who doesn't know that you love him, doesn't know that you care, and that you are here. How do you love a man? Doesn't know that you love him, doesn't know that you're here, and that you sing for him. You laughed at the wailing walls and look at those superstitious freaks pushing notes through bricks as if anyone can really hear them. Well, this is me reaching through eternity beyond the Milky Way, the immaterial plane. And can you hear me? Can you see me? I am paper thin. Can you hear me? I am paper thin. Can you feel me? I am falling. You love him, doesn't know what you care, and there you are here.
Force aus Kanada war das hier bei Unterbüchern. Und heute geht's um neue große Romane, die so ein bisschen den Sommer verlängern, den Urlaub. Wie immer, große Romane, große Themen und wir fangen beschaulich an in einem Wochenendhaus am Waldsee. Wer hätte das nicht gerne? Die aus Österreich stammende, meistens in Berlin lebende Schriftstellerin Eva Menasse, die war viele Jahre lang mit und später allein Besitzerin einer solchen Zuflucht und ihr neuer Roman, der knüpft daran an. So ein bisschen ist ein solcher zweiter Ort ja auch eine zeitlich begrenzte Ausstiegsmöglichkeit aus dem anderen Leben und trotzdem ist er genauso gut Zeuge aller großen und kleinen Veränderungen. Alleinruhelage, so heißt der Roman. Und das ist ein Buch, das ganz anders als Menasses vorhergehender Roman ist, sagen sowohl die Autorin selbst wie auch unsere Rezensentin Judith Heidkamp.
Am Anfang wird das Haus wieder verkauft. Es ist ein Haus in Alleinlage oder in Alleinruhelage, wie die Österreicherin Eva Menasse sagt, weil da noch so schön viel mitschwingt. Allein am Waldsee mit Moderboden, dennoch in der Nähe einer Datschensiedlung aus DDR-Zeiten, insgesamt nicht zu weit entfernt von Berlin. Einst ein kleiner Traum, der wahr wurde. Ein Ostschnäppchen für Nicht-Ostler in Nachwendezeiten, als es sehr, sehr lange dauerte, bis eine Makler-Website geladen war. Jetzt also Abschied nach vielen Jahren, in denen neben Renovieren und Maulwürfe vergraulen auch der ganze Rest war. Patchwork-Ehe, Kinder großziehen, sich trennen, sich neu verlieben, sich trennen, mit den Nachbarn zoffen, Verluste betrauern, Erfahrungen machen. Zitat: Haus, du bist Zeuge von allem gewesen, aber nun verkaufe ich dich.
Nein, eigentlich nicht. Ich habe nie mit meinem Haus gesprochen. Allerdings habe ich in dem Moment, als ich beschlossen habe, es zu verkaufen, so einen kleinen Anfall von vielleicht einen großen Anfall von schlechtem Gewissen bekommen. Man kann ein Haus zu einem Gesprächspartner machen und dann ist man natürlich selbst der Gesprächspartner. Es hat ein bisschen was Psychoanalytisches fast, zu sagen, Haus, jetzt erzähl mal du, oder darf ich dir jetzt sagen, Haus, wie ich das damals empfunden habe, du hast es vielleicht anders gesehen.
Sagt Eva Menasse, beziehungsweise sagt ähnlich ihr nahe Erzählerin. Wobei die Sichtweise des Hauses am Ende dann auch wieder nicht so wichtig ist und bei allen Geschichten und Fragen in diesem Roman vor allem eins im Fokus steht, die Ich-Erzählerin selbst. Und dieses Gefühl, der Welt ein bisschen entrückt zu sein und daher in alle Richtungen, auch vorwärts und rückwärts in der Zeit und in alle Tonlagen greifen zu können. Wie die Familie abends den Fledermäusen zusah, die im antiquierten Schild Waldschenke Unterschlupf gefunden hatten. Wie die schreckliche Krise mit der Tochter fast alles sprengte. Wie die Erzählerin einen ganzen Arbeitstag lang knutschend auf dem Rasen lag. Wie man nie so richtig wissen wollte, wie sehr rote Socke der Nachbar denn gewesen war zu DDR-Zeiten oder wohin der Junge aus dem Heim entschwand. Alleinruhelage, lässliche Sünden, ferienhaft erlaubtes Abschweifen.
Ich habe dieses Buch ganz anders geschrieben als andere Bücher. Vielleicht ist es deswegen auch anders geworden. Ich schreibe ja normalerweise in der Stabi am Potsdamer Platz und dieses Buch habe ich auf Reisen geschrieben, an ganz vielen verschiedenen Orten. Und Freunde, die mich kennen, haben mich gefragt, wie konntest du denn überhaupt plötzlich auf Reisen schreiben? Und ich habe gesagt, ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, ich bin überall angekommen, habe den Computer aufgemacht und es ging wieder weiter. Das Buch hat es gewollt oder das Haus hat es gewollt. Dieses Gespräch mit dem Haus hat mich dazu angeregt, das mal so ein bisschen lockerer anzugehen.
Und dazu habe es auch ein bewundertes Vorbild gegeben, setzt Eva Menasse noch hinzu, nämlich Margaret Atwoods Roman »Moralische Unordnung«, der ähnlich assoziativ und frei, aber auch nahe an der eigenen Biografie funktioniert. Und genauso wie Menasse das Schreiben schildert, liest es sich auch. Sehr leicht und fortlaufend, es geht immer weiter mit dem Assoziieren, fernab von den großen Krisen im Ferienhausmodus. Und das heißt auch, wir Leserinnen und Leser sparen uns das ausführliche Dahinsterben der Ehe in den mittleren Jahren der Waldsee-Ära oder die Bindungsfähigkeitsprobleme mit dem Partner im späteren Teil. Wir verzichten auf die pädagogische Kleinarbeit mit aufbrausenden Teenagern. Wir lassen das genaue Aufdröseln der Ost-West-Sozialdynamik. Momentaufnahmen reichen. Zwischendrin ein paar Lebenslearnings, manchmal Wehmut, manchmal Wut, ein bisschen Baumarkt-Slapstick. Das kommt im mal durchsetzungsstarken, mal verunsicherten, mal abgelenkten Erzählhabitus dieses Ich so authentisch daher, zwischen behaglichem und notwendigem Nach- und Vordenken. Man schlägt das Buch wieder zu und schaut nach, doch da steht nicht Erinnerungen, da steht Roman auf dem Cover.
Das Schreiben ist eine sehr assoziationsreiche Tätigkeit und es macht mir wahnsinnigen Spaß, da vieles reinzuflicken, was woanders herkommt. Denn ich habe natürlich nach fast 30 Jahren in Berlin ganz, ganz viele Freunde mit Häusern in Brandenburg, in der Uckermark, in Mecklenburg an der Seenplatte oder sonst wo und alle haben so ihre Geschichten. ja klar, wir hatten mal so ein Haus, aber vieles andere kommt von allen Seiten sozusagen in den Text rein.
Haus. Ich verkaufe dich. Das setzt natürlich einen Schlussstrich unter ein langes Kapitel. Ein bisschen erzählt Eva Menasse die Alleinlage ihrer auch als Heldinnenreise. Die Hauptfigur reift und wächst und entschließt sich am Ende zum neuen Aufbruch.
Es ist so eine Art von Bilanz ziehen. Und jetzt kann man sich entscheiden, alles so weiterzumachen, wie es bisher war. Oder man entscheidet sich zu verkaufen und nochmal ganz neu zu denken. Die Bücher auf Reisen zu schreiben und nicht mehr in der Stabi. Das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe. Oder es ist am Ende des Buchs erst so passiert, dass das eine der Botschaften ganz gegen Ende ist.
Es steht Roman drauf, aber zwischen Eva Menasses letztem durchkonstruierten Roman Dunkelblumen um die verbrecherische Vergangenheit eines ganzen Ortes und diesem leichten Dahinsegeln am, nicht auf dem Waldsee, liegen mehrere Erzählwelten. Alleinruhelage ist ein kreativer Aufbruch, interessant und auch erholsam. Also beim Lesen. Denn da bietet sich eben auch, ein Roman lang, dieser Ort jenseits des Alltags. Ob echter oder fiktiver See, wer muss das genau wissen?
Judith Heidkamp war das, am Waldsee, mit Eva Menasse. Alleinruhelage heißt der Roman der Schriftstellerin, der erschienen ist beim Verlag Kiepenheuer und Witsch. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes. Heart's gone astray, deep in her when they go. I went away just when you needed me so. You won't regret, I'll come back begging you. Won't you forget, welcome love we once knew. Open up your eyes, then you realize, here I stand with my everlasting love. I need you by my side, girl, to be my pride. You'll never be denied, everlasting love. From the very start, open up your heart, feel that you're falling, everlasting love. Need a love to last forever. 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 I need a love to last forever. Na, wer hat das Cover erkannt? Genau, es stammt eigentlich aus dem Jahr 1967 von Soul-Sänger Robert Knight. Und ich hatte ja sofort die Band The Love Affair im Ohr. Die hat es 1967 direkt gecovert. Aber auch Gloria Estefan oder U2 oder Sandra haben diesen Song gecovert. Everlasting Love. Hier ist unter Büchern die Stunde Literatur von MDR Kultur. Ingo Schulze, der wurde 1962 in Dresden geboren und seit seinem Debüt, Die 33 Augenblicke des Glücks im Jahr 1995 hat er eine ziemlich große Zahl an Büchern veröffentlicht, darunter Romane, Erzählungen und Essays. Immer wieder äußert sich Ingo Schulze auch zu gesellschaftspolitischen Themen, die er auch in seinem fiktionalen Werk verarbeitet. So erzählt er in seinem letzten Roman Die rechtschaffenen Mörder von einem Dresdner Antiquar, der eine fragwürdige politische Wandlung durchlebt. Nun ist ein neuer Roman von Ingo Schulze erschienen, in dem auch mal wieder ein Schriftsteller im Mittelpunkt steht. Der Titel lautet Das Wasser im August. Bettina Baltscheff hat das Buch, das auf der Longlist des Deutschen Buchpreises steht, für uns gelesen.
Dass Ingo Schulze gern mit literarischen Formen spielt, ist bekannt. So hatte er sein Buch Neue Leben als Briefroman des Autors und Redakteurs Enrico Türmer angelegt. Peter Holz, sein glückliches Leben erzählt von ihm selbst wiederum, las sich als Autobiografie eines naiven Helden. In seinem aktuellen Roman Das Wasser im August verknüpft Ingo Schulze nun sowohl zwei Zeitebenen als auch zwei Erzählweisen. In der Rahmenhandlung des Romans lernen wir einen älteren Schriftsteller kennen, der in der Gegenwart zu einer Lesung in Mecklenburg eingeladen ist. Dort liest er aus einer unveröffentlichten Novelle, die ebenfalls in Mecklenburg spielt. Es entspinnt sich ein interessantes Spiel aus Erinnerung, Wahrheit und Fiktion, in dem Ingo Schulze seinem Lebensthema treu bleibt, der ostdeutschen Geschichte mit all ihren Umbrüchen. Im Mittelpunkt der Novelle steht der 16-jährige Thomas. 1979 verliebt er sich in Sonja, eine junge, eigenwillige Frau, die vergeben und dazu um einiges älter ist. Als diese Frau, die im echten Leben Angelika heißt, auf der Lesung des Schriftstellers auftaucht, von der die Rahmenhandlung erzählt, erinnert er sich wehmütig.
Angelika musste Mitte 70 sein. 75, 76, vielleicht auch nur 74. Ein Leben lang, so schien mir jetzt, hatte ich sie mir vorgestellt, hatte ich mir gewünscht, sie wiederzusehen. In den ersten Jahren, in denen ich zu Lesungen in den Norden eingeladen worden war, hatte ich ihr Kommen regelrecht erwartet. Da war ich Mitte 30 gewesen.
Während die Gegenwart eher knapp abgehandelt wird, nimmt die Novelle um Thomas, Sonja und ihre Freunde viel Raum ein. Der Sommer 1979 wird als Erweckung eines jungen Mannes erzählt, nicht nur sexuell, sondern auch geistig. Thomas ist immer wieder im Gespräch mit Künstlern und mit einem Pfarrer. Er liest Bücher von Henry Miller und Valentin Katajew. Er besucht Barlachs schwebenden Engel in Güstrow und ihm wird klar, dass er einmal Schriftsteller werden will. Dass die Novelle autobiografische Züge des Romanerzählers trägt, liegt auf der Hand. So erklärt der seinem Publikum nach der Lesung.
Ich habe versucht, sagte ich, über einen 16-Jährigen zu schreiben, der eigentlich nur an sich und sein Schreiben denkt, aber allmählich begreift, dass er anders leben muss, dass er Wissen sammeln und Freunde gewinnen muss, wenn er etwas verändern will.
Die vom Schriftsteller wie auch von seinen Protagonisten sehr geliebte Landschaft Mecklenburgs wirkt bei Ingo Schulze nicht nur als Kulisse, sondern treibt die Geschichte voran. So, wenn in der Novelle Thomas und Sonja in einem der vielen Seen schwimmen gehen und man erfährt, worauf sich der Titel des Buches bezieht.
Lautlos schwamm sie auf dem Rücken vor mir her, ihre Füße gingen im Wasser auf und ab, ihr Hinterkopf trieb eine kleine Bugwelle vor sich her. Augustwasser, sagte sie. Da will man gar nicht wieder raus.
In der Rahmenhandlung der Lesung auf dem Lande verhandelt Ingo Schulze eher beiläufig Gegenwärtiges, erwähnt die Ukraine und die Turbohitze, erzählt von den Widrigkeiten in einem mittelprächtigen Hotel und von Gästen, die sich darüber streiten, wie viel Wahrheit in der Novelle des Autors steckt. Das wird vor allem dann spannend, wenn es darum geht, was Fiktion kann und darf. Angelika zum Beispiel hätte sich als Sonja gern mehr Butter bei die Fische gewünscht.
Du verschweigst, dass wir gevögelt haben. Für dich immerhin das erste Mal und später dann auch das zweite und das dritte Mal. Ich verschweige das nicht, sagte ich. Nur passt es nicht in die Novelle. Fürchtest du dich davor? Warum denn fürchten? Fragte ich. Meine Version finde ich interessanter. Punkt.
Am Ende des Romans überrascht Ingo Schulze mit einer Wolte, die der Geschichte noch einmal eine ganz neue Wendung verleiht. Welche Version der Wirklichkeit aber die interessantere ist, das müssen nicht nur die Protagonisten in diesem Buch herausfinden, sondern auch seine Leserinnen und Leser. Geschickt spielt Wasser im August mit den Perspektiven zwischen gestern und heute und lotet dabei unterhaltsam und elegant die Möglichkeiten von Literatur aus.
Bettina Baltscheffer, das über Das Wasser im August von Ingo Schulze ist im S. Fischer Verlag erschienen. Und wer es live erleben möchte, am 6.9. findet im Staatsschauspiel Dresden die Buchpremiere statt. Und am 8.9. ist Ingo Schulze zu Gast im Literaturhaus in Leipzig. So ist er. Neuer Song von Tori Amos, Gasoline Girls, unter Büchern von MDR Kultur. Und dieser Benzin-Song, der passt schon mal ganz gut. Jetzt geht's nämlich um einen Roadtrip in einem alten Saab. Jaroslav Rudisch, der ist nicht nur Saab-Besitzer, der gilt auch als einer der wichtigsten tschechischen Schriftsteller und schreibt inzwischen auf Deutsch. In seinen Romanen und Erzählungen befasst er sich oft mit der jüngeren Geschichte, zum Beispiel mit der Samtenen Revolution in seiner Novelle Nationalstraße oder gleich mit der Geschichte ganz Mitteleuropas in seinem Roman Winterbergs letzte Reise. Jetzt ist der neue Roman von Jaroslav Rudisch erschienen, pünktlich zum Gastlandauftritt Tschechiens in Frankfurt. Er heißt Wo die Toten sprechen und wie gesagt, ein alter Saab, drei Hauptfiguren und ab geht's. Tino Dallmann stellt den Roman vor.
Im Zentrum von Jaroslav Rudischs neuem Roman stehen drei ruhelose wie liebenswerte Gestalten. Der ist zum einen Kasper, der nach der Trennung von seiner Freundin an einer schweren Melancholie leidet. Dann ist da Lorenzo, der eine Reihe von Überfällen begangen hat und, inzwischen geläutert, durch Europa reist, um die Gräber von bekannten Dichtern zu besuchen. Komplettiert wird das Trio durch Miss Detroit. Sie ist durch den Tod ihres Vaters in eine Lebenskrise geraten und reist seitdem ebenfalls durch Europa. Seit sie ein Kind ist, kann sie die Toten in ihren Gräbern sprechen hören. Die Idee zu dieser Figur ist Autor Jaroslav Rudisch auf einem Berliner Friedhof gekommen, als er eine Grabinschrift entdeckt hat.
Und den Namen habe ich mir tatsächlich von einem Grab hier in Berlin geholt. Da steht eine gewisse Ruth Kuhnheim hier, geboren Detroit, also Detroit, wahrscheinlich Französisch. Ich habe wirklich auch diese Geschichte auch der Familie Kuhnheim recherchiert. Aber vor allem bin ich immer wieder über diesen wunderschönen Namen Detroit gestolpert. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Detroit bekannt auch für so Autoproduktion. Und tatsächlich ist mein Roman, Wo die Toten sprechen, in der Tat auch so eine Art Roadtrip mit einem alten Auto, das ich auch besitze, mit einem uralten Saab 900.
In seinem Roman reisen Caspar, Lorenzo und Miss Detroit bald gemeinsam von Friedhof zu Friedhof und müssen sich mit verschiedenen Formen des Verlusts und des Vergessens auseinandersetzen. Denn in ihren Familien wurde geschwiegen, vor allem über die Zeit des Nationalsozialismus. Als die drei damit beginnen, gemeinsam die Gräber Mitteleuropas zu besuchen, fangen sie auch damit an, sich mit der Geschichte des Kontinents insgesamt zu befassen. Jaroslav Rudisch knüpft so an die Themen seines vorangegangenen Romans Winterbergs letzte Reise an. Denn Literatur und Geschichte beschäftigen ihn seit jeher, erzählt er.
Für mich ist beides wichtig und daher weiß ich, es gibt keine nur reine tschechische Geschichte, keine tschechische Erzählung, auch keine nur österreichische oder italienische oder deutsche. Ich sehe das immer, Geschichte an sich, als in der Tat als eine große, viel größere Erzählung, an der wir alle teilnehmen. Und so sehe ich auch in der Tat die Welt der Literatur. Für mich ist das alles in der Tat eine großartige, tolle europäische Literatur, wo alle, wie auf einem Friedhof oder im Zug sozusagen oder im Wirtshaus, wo alle einen Platz haben.
Das Erzählwerk von Jaroslav Rudisch lässt sich nur angesichts dieser mitteleuropäischen Geschichte verstehen. Vor dem Hintergrund der untergegangenen Donaumonarchie, der Schrecken des Nationalsozialismus und der samtenen Revolutionen der damaligen Tschechoslowakei. Nicht von ungefähr besuchen Caspar, Lorenzo und Miss Detroit nicht nur die Gräber von Adelbert Stifter und Franz Kafka, sondern auch das von Bohumil Hrabal. In dessen Tradition steht Rudisch schon deshalb, weil auch er Witz und Melancholie miteinander verbindet. Sein Roman »Wo die Toten sprechen« ist nicht weniger als eine Liebeserklärung an die Literatur und ein Plädoyer, die Vergangenheit nicht ruhen zu lassen.
Diese Vergangenheit, die ist einfach hier da, die geht mit uns, die schlummert in uns, die liegt hier unter der Erde auf einem Friedhof, aber sie ist auch zu einem Teil von uns geworden und so müssen wir uns in der Tat auch mit dem Bösen aus der Vergangenheit, glaube ich, auseinandersetzen. Wir haben ja keine andere Wahl und das tun, glaube ich, auch meine Helden.
Jaroslav Rudisch findet für das Vergangene poetische Bilder. Seine Figuren hören Stimmen, die aus dem Nebel zu ihnen sprechen. Die Geschichte holt sie außerdem in Form von Schneestürmen immer wieder ein. Mit großem Rhythmusgefühl und knappen, starken Dialogen erzeugt Jaroslav Rudischs Roman so einen Sog, der in die wechselvolle Geschichte Mitteleuropas zieht und lange im Gedächtnis nachhallt.
Tino Dallmann mit der Leseempfehlung Jaroslav Rudisch, Wo die Toten sprechen, ist im Luchterhand Verlag erschienen.
Time. Funny how my look around. Dreams are brown now. Down the sky is a hazy shade.
Ein bisschen antizyklisch. Hazy Shade of Winter von Simon und Garfunkel. Tja, der Sommer geht jetzt so Anfang September schon dem Ende entgegen. Und wer dieser Zeit noch ein bisschen nachhängen möchte, dem Urlaub vielleicht noch ein bisschen nachhängen möchte, dem sei der Roman Der letzte Leuchtturm von Michael Peterson empfohlen. Es ist das Debüt des Autors, also sein erster Roman. Und dabei ist Michael Peterson, Jahrgang 1984, gar nicht mehr so jung und als Autor alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Der Schotte ist ein bekannter Lyriker und insofern außerordentlich populär, als er ein begabter Performer seiner Texte ist. Sein Romandebüt ist bei uns unter dem Titel Der letzte Leuchtturm erschienen. Im Original heißt das Buch aber Muckle Flugger und es ist der Name der Insel, auf dem besagter Leuchtturm steht und auf dem sich auch die Handlung des Buches zuträgt. Sabine Frank stellt uns den Roman vor.
Am Beginn des Romans Der letzte Leuchtturm steht der junge gescheiterte Autor Firth auf der berühmten Fort Eden Rail Bridge nahe Edinburgh und macht sich bereit, in die Tiefe zu springen. Wieder einmal.
Firth spürt, wie er der Vorstellung, ein wenig länger zu leben, nachgibt, wie er nach irgendeinem winzigen kosmischen Funken der Bedeutsamkeit sucht, mit dem sich seine Weigerung, von dieser Brücke zu fliegen, rechtfertigen ließe.
Dieser Funke der Bedeutsamkeit materialisiert sich in einem vorüberfliegenden Bastölpel, der die liebste Kreatur von Firths Großvater gewesen ist. Einstmals hatte der Junge gelobt, diesen Seevogel ausfindig zu machen und für den Großvater zu malen. Und der beste Ort dafür, hatte der Großvater gemeint, sei Muckle Flugger, die nördlichste der Shetlandinseln. Dort leben nur der Leuchtturmwärter und dessen Sohn Oos.
Der Vater hat den Körperbau eines Mannes, der für die Arbeit gemacht ist. Er hat ihn zu einer Art Kreuzritter werden lassen, der imstande ist, dem gellenden Ruf eines bedürftigen Leuchtturms zu folgen. Oos dagegen ist aus weicherem Holz geschnitzt, kreatürlicher, prallherzig und zart, wenn die Situation danach verlangt.
Firth schiebt also den Selbstmord auf, bis er den Bastölpel gemalt haben wird und reist nach Muckle Flugger. Und nun entspinnt sich auf diesem abgelegenen Felsen ein Kammerspiel zwischen dem Leuchtturmwärter, dessen Sohn und dem jungen Firth.
Oos gibt dem Vater einen ersten Bericht über seine kurze Begegnung mit dem neuen Hausgast. Was er dem Vater nicht sagt, ist, dass Firth auf Anhieb etwas Vertrautes an sich hatte, etwas, das ihn veranlasste, begierige Blicke auf dessen Profil zu werfen.
Und allein in dieser kleinen Szene, in der Firth beschrieben wird durch die Augen von Oos, malt Michael Peterson Bilder, so wie sein ganzer Roman ist. Präzise und farbig zugleich, manchmal gewagt und ohne Frage mit dem Überschwang des Lyrikers.
Er wirft einen unverhohlenen Blick auf Firths Gesicht. Es ist kantig und knochig, ein fachmännisch mit hautbezogener Schädel ohne jeden Überschuss. Firth ist schlaksig, aber mit verborgenen Sehnen, die Hüftknochen scharfkantig und stabil wie Maschinenteile und seine Wirbelsäule ragt hervor wie ein Pfad aus Steinen durch einen See.
Die beiden jungen Männer sind fasziniert voneinander, obwohl oder vielleicht gerade, weil sie verschiedener nicht sein könnten. Und man sieht dabei zu, wie ihre Freundschaft gedeiht, inmitten dramatischer Natur und ja, wie auch die Handlung an Dramatik gewinnt. Aber der Stoff entfaltet noch einmal eine ganz andere Wucht, wenn man den Hintergrund seiner Entstehung kennt. Der Autor Michael Peterson hat einen Freund verloren, den Sänger und Maler Scott Hutchinson, der von genau der Fort Eden Rail Bridge in den Tod gesprungen ist. Peterson erzählt in einem Interview, er habe sich selbst Trost spenden wollen mit dem Schreiben dieses Romans.
Scott war mir der Freund, dem ich am nächsten war, und er wurde uns genommen, dramatisch und plötzlich. Ich wollte mit diesem Roman etwas beitragen zu dieser Freundschaft, die mich mit Freude erfüllen wird für den Rest meines Lebens. Trauer ist der letzte Akt der Verbundenheit mit denen, die wir lieben.
Die eigentliche Überraschung des Romans besteht darin, dass Scott verkörpert wird durch Oz, der aufrichtig ist und wunderlich und dabei begabt in allen Dingen und von unbeirrbarer Freundlichkeit, der letztlich den jungen Firth rettet, der sich verirrt hatte in seinem Selbstbild als Bohemian. Und dies im Gedächtnis kann man noch einmal von vorn beginnen mit diesem leuchtenden, zärtlichen Roman.
Sabine Frank war das über Michael Peterson. Der letzte Leuchtturm ist erschienen im Dumont Verlag, übersetzt von Stefan Kleiner. Und wer neugierig ist, im Netz gibt's ganz schön viele Videos, in denen Michael Peterson seine Gedichte vorträgt, meist in Live-Performances. Und es gibt auch Aufnahmen, in denen der Lyriker gemeinsam mit seinem Freund Scott Hutchinson auf der Bühne steht. Viel Spaß!
De moins en moins je pense. Car je n'en sais plus rien. Plus les années avancent, plus les vérités moins. De moins en moins je crie, car ça ne sert à rien. De plus en plus je prie, mais seul dans mon coin. Oui, sache qu'on n'est rien, ou presque que dalle. Trois flocons sur le bassin, puis la neige sur les dalles. En ignorant les codes, on est baisé d'avance, mais en les suivant trop, on n'a aucune chance. Oui, tu sais, parfois la roue tourne, la roue tourne, la roue tourne bien. La roue tourne sans fin, sur chaque plage, dans chaque train. La roue tourne, nous détourne parfois du bien. La roue tourne, et plus va l'âge, plus on sait qu'on ne sait rien, ou presque rien. La roue tourne trop vite, mais tourne bien. De plus en plus les autres seront de moins en moins, plus rares mais plus sincères, comme tes mains sur ton chien. T'es de moins en moins petite, et comme ça te va bien. Prends garde aux satellites, et tourne, tourne, tourne en vain. Et sache que j'en sais moins, moins encore qu'hier soir. Trois mouvements de bassin, puis la piste est vide et noire. En suivant pas les règles, on est baisé d'avance, mais en les suivant toutes, on n'a aucune chance. La roue tourne, la roue tourne, la roue tourne bien. La roue tourne sans fin, sur chaque plage, dans chaque train. La roue tourne et nous détourne parfois du bien. La roue tourne et plus va l'âge, plus on sait qu'on ne sait rien, ou presque rien. La roue tourne trop vite, mais tourne bien. Inutile de te faire un dessin, une chanson c'est bien. La route.
Und hier ist MDR Kultur unter Büchern. Wir leben in komplizierten Zeiten. Wahlen stehen bevor, nicht nur in Sachsen-Anhalt. Wir haben mit Unsicherheiten zu tun und denen, die daraus Kapital schlagen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich brauche Bücher, die mir die Gegenwart erklären. Also nicht nur diese kleinen Schnipsel im Feed, die News, sondern die langen Texte und die Zusammenhänge. Eine solche Gegenwartserkundung erscheint heute. Paula Fürstenbergs Nie-Wiedervereinigung. 100 Zwischenrufe zur deutschen Einheit. Unser Kritiker Ludwig Lohmann, der hat das Buch gelesen. Hallo Ludwig.
Hallo Katrin.
Das Wort Nie-Wiedervereinigung, das habe ich noch nie gehört oder gelesen. Also es gibt es irgendwie nicht. Es klingt nach einer Provokation oder einer Absage an alles, was seit 1990 in Deutschland erreicht wurde. Wie kommt denn Paula Fürstenberg zu diesem Titel? Was meint sie damit?
Bevor wir auf den Titel zu sprechen kommen, ist es, glaube ich, sinnvoll, kurz die Perspektive zu erklären, aus der Paula Fürstenberg schreibt. Sie wurde 1987 in Potsdam geboren und bezeichnet sich selbst als ein Nachwendekind. Also das sind Menschen, die in den späten 1980ern oder in den frühen 1990er Jahren in Ostdeutschland geboren und ostdeutsch sozialisiert wurden, aber selbst keine eigene Erinnerung mehr an die DDR haben. Um den Titel Nie wieder Vereinigung zu verstehen, sollte man ihn in seine Teile zerlegen. Da ist einmal das Nie wieder. Das wurde erstmals von jüdischen Überlebenden des KZ Buchenwald gerufen. Es meint nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus. Ja, und Wiedervereinigung, das ist ein Begriff, der schon seit Ende der 1940er Jahre und dem Beginn der deutschen Teilung als politisches Ziel formuliert wurde. Es sollte wieder ein vereintes Deutschland geben. Und heute werden damit halt meistens die Prozesse der Jahre 89-90 bezeichnet. Ja, und als Nachwendekind aus einer, wie sie es nennt, politischen Depression heraus, sieht Paula Fürstenberg es nun als ihre Aufgabe an, diese Begriffe kritisch zu hinterfragen. Dabei kommt sie zu dem Schluss, dass das Nie wieder und die Vereinigung als Versprechen an ihre Generation in Deutschland fundamental gescheitert sind.
Das ist interessant, Ihre Sicht. Warum hat sich denn das Nie-Wieder-Versprechen nicht erfüllt?
Also dieses Versprechen hat sich für Paula Fürstenberg nicht eingelöst, weil es seit 89-90 eine kontinuierliche Geschichte rechter Gewalt in Ostdeutschland gab. Den feierlichen Reden der Bundespräsidenten zum Tag der deutschen Einheit setzt sie ein anderes Narrativ entgegen. Also sie schreibt, es wäre Zeit, die deutsche Einheit als das zu erzählen, was sie eben auch ist. Eine Geschichte des Wiederaufstiegs des Faschismus in Deutschland.
Woran macht sie das fest? Also wie argumentiert sie diesen Wiederaufstieg?
Also das beginnt ihrer Meinung nach schon in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990, in der nicht nur gefeiert wurde, sondern auch mehr als 1500 Neonazis in verschiedenen Städten Gewalttaten verübten. Setzt sich dann fort in den Pogrom von Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda bis hin zu den Morden des NSU. Paula Fürstenberg zeigt aber auch, wie alltäglich rechte Gewalt in den 90er und Nuller Jahren war. Also sie selbst ist in einer eher linken Szene aufgewachsen und erzählt zum Beispiel von einem Freund, der damals mit 15 Jahren auf dem Nachhauseweg von mehreren erwachsenen Neonazis angegriffen und so schwer verletzt wurde, dass sein Schädel brach. Er hat es zwar überlebt, aber die Angreifer haben seinen Tod in Kauf genommen. Am Ende wurde einer der Beteiligten zu 3 Monaten Haft verurteilt. Und Geschichten wie diese, das musste Paula Fürstenberg während der Recherche zu dem Buch feststellen, können fast alle Nachwendekinder erzählen. In diesem Sinne ist das Nie wieder ein leeres Versprechen, sagt sie. Denn der Staat hat nichts oder nur sehr wenig getan, um den erstarkenden Faschismus in Deutschland zu verhindern. Im Gegenteil, er hat sogar oft die am härtesten bestraft, die aktiv Widerstand gegen rechte Gewaltstrukturen geleistet haben.
Geht sie denn mit der Wiedervereinigung genauso hart ins Gericht?
Ja, denn sie sieht hinter dem Begriff der Wiedervereinigung die gefährliche Idee einer gesellschaftlichen Homogenität. Auch durch Begriffe wie zum Beispiel Einheit oder Wir sind ein Volk wird ihrer Meinung nach die Tür weit geöffnet für ein nationalistisches und völkisches Gedankengut. Die Deutschlandfahnen, also die am 3. Oktober überall wehten und wehen, waren und sind Ausdruck eines neuen Levels an Nationalstolz, der gleichzeitig Ausschlussmechanismen erzeugt. Auf der einen Seite ein fiktives, einheitliches deutsches Volk und auf der anderen Seite all jene, die damit nicht gemeint waren. Also zum Beispiel VertragsarbeiterInnen aus der DDR, sogenannte GastarbeiterInnen aus der BRD, Obdachlose, Queers und viele andere marginalisierte Gruppen. Und außerdem kritisiert sie, dass die Angleichung der Lebensverhältnisse, die im Zuge der Vereinigung der beiden deutschen Staaten versprochen wurde, nie ernsthaft umgesetzt wurde. Noch heute sind die Löhne, Renten und Erbschaften im Osten deutlich niedriger als im Westen. Von Vereinigung ist da für sie nichts zu spüren.
Paula Fürstenberg, die ist ja sehr bekannt dafür, viel mit Sprach- und Erzählformen zu experimentieren. In ihrem letzten Roman Weltalltage gab es zum Beispiel zwei Anfänge und immer wieder Listen. Und der Untertitel zu ihrem neuen Buch, der heißt auch 100 Zwischenrufe. Wie sind die denn formal gestaltet?
Also auch in ihrem ersten Sachbuch lässt Paula Fürstenberg so einen erfrischenden Anarchismus walten. So hört sie zum Beispiel nach 100 Zwischenrufen gar nicht auf, sondern schreibt einfach weiter. Mit der Begründung, dass es ja ihr Buch ist und eben doch noch nicht alles gesagt sei. Die einzelnen Zwischenrufe bestehen aus verschiedenen Textsorten. Man schreibt sie sehr persönlich, aus der Ich-Perspektive, dann aus einem kollektiven Wir heraus. Es gibt Briefe, Gedichte und auch viele Zitate. Besonders gefallen haben mir die Einträge in ein Lexikon der Sprachlosigkeit. Hier übt sie Sprachkritik an einzelnen Begriffen, die für die Betrachtung der Zeit nach 89 relevant sind. Also zum Beispiel Beitritt oder friedliche Revolution oder Einheit. Außerdem gibt es eine Kategorie von Zwischenrufen, die sie Emo Trouble Ost nennt. In diesen Passagen beschreibt sie ihre Gefühle als Nachwendekind. Da geht es dann zum Beispiel um Wut, Angst, Scham, aber auch Hinterhertrauern oder Verfassungsfomo.
FOMO kenne ich natürlich, also Fear of Missing Out, auf Deutsch die Angst, was zu verpassen. Aber was meint sie mit Verfassungsfomo?
Das ist wirklich ein interessanter Punkt, denn hier schaut sie zurück auf den politischen Aushandlungsprozess nach dem Fall der Mauer im Winter und Frühling 1990. Damals gab es neben den Kräften, die die DDR erhalten wollten und denen, die sich am liebsten sofort der BRD anschließen wollten, noch die Bürgerbewegung des Dritten Weges. Diese haben sich dafür eingesetzt, eine gemeinsame neue Verfassung für beide Teilstaaten zu formulieren. Da geht es zum Beispiel um ein Recht auf Abtreibung, die Ehe für alle oder Naturschutz. Als Paula Fürstenberg diese Forderung zum ersten Mal las, hatte sie das starke Gefühl, etwas verpasst zu haben, nämlich die Chance auf einen wirklichen Neubeginn.
Ich glaube, damit steht sie wirklich nicht alleine da. Paula Fürstenberg, bietet sie auch Lösungsansätze in ihrem Buch?
Ja, zum Glück. Sie sieht eine große Chance in einer pluralen Erinnerungskultur, die zum Beispiel die Perspektiven migrantisierter Personen auf die Vereinigungsgeschichte zulässt. Und sie plädiert für neue Formen der Mitbestimmung, zum Beispiel in Form von Bürgerräten. Wenn Menschen das Gefühl haben, ihre politischen Forderungen werden gehört, können sie besser gegen Faschismus und Populismus immunisiert werden. Aber der vielleicht wichtigste Schlüssel, um den Faschismus in Deutschland nicht noch stärker werden zu lassen, ist für Paula Fürstenberg eine Umverteilung. Sie schreibt: Statt immer und immer wieder über die Ursachen für den Rechtsextremismus zu sprechen, könnten wir über höhere Spitzensteuersätze, das Grundeinkommen und ein Mindesterbe diskutieren. Zitat Ende. Also, wer sich wirtschaftlich und damit auch sozial sicher fühlt, könnte man daraus ableiten, der wählt nicht rechts.
Warum sollten wir Paula Fürstenbergs Zwischenrufe zur deutschen Einheit hören bzw. lesen?
Also ich halte das Buch für einen sehr wichtigen Debattenbeitrag. Für Paula Fürstenberg ist die Geschichte von 89-90 die Geschichte einer Revolution und einer bedingungslosen Anpassung. Für sie sind die 90er und Nuller Jahre nicht nur eine Zeit rechter Gewalt, sondern auch linken Widerstand. Sie ist überzeugt, wie sie Stimmen anderer Nachwendekinder, historische Dokumente und wissenschaftliche Erkenntnisse bündelt und um eigene starke Thesen erweitert. So entsteht ein hilfreicher und wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung deutsch-deutscher Geschichte. Das Buch hat zwar zwei Buchdeckel, aber es wird mit jeder Seite deutlich, dass nichts beendet ist. Es zeigt sich offen für weitere Texte, die auf diesen reagieren sollen. Es sind Zwischenrufe, die ein Echo verlangen und laute Antworten.
Paula Fürstenberg, Nie wieder Vereinigung, 100 Zwischenrufe zur deutschen Einheit, erschienen im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Und ich danke Ludwig Lohmann für dieses Gespräch darüber. Dankeschön.
Sehr gern.
Bin ins kalte Wasser gesprungen, die Luft war mir auf Dauer zu dünn. Ein Schritt vor und kein Zurück. Lerne erst wieder zu schwimmen. Menschen strömen Richtung Haus. Kann kein festes Muster erkennen. No, no. Ein Schritt vor und kein Zurück. Ist eigentlich gar nicht so schlimm. Ich bin nicht in Seenot. Lass mich treiben. Zu oft gesehen, ich steh in der Mitte und tanz. In Berlin
weiß ich, wer ich bin. Ein Schritt vor und kein Zurück. Ein Schritt vor und kein Zurück. Ich bin nicht in Seenot. Lass mich treiben und schwimm mit dem Strom. Wie bei Findet Nemo. Wohin es mich treibt, lass ich los. Tiefseetauchen in Berlin. Bin einer unter vielen. Tiefseetauchen in Berlin. Bin einer unter vielen. Tiefseetauchen in Berlin. Kann mir meine Bahn ziehen. Tiefseetauchen in Berlin. Bin einer unter vielen.
Das war Unter Büchern, die Stunde Literatur von MDR Kultur, jeden Mittwoch frisch im Radio und in ARD Sounds. Und da in den Shownotes und auf der MDR-Seite sind auch nochmal alle Buchtitel zu finden. Ich bin Katrin Schumacher und sage bis nächste Woche Ahoi und stabiles Lesen.
Summer sun, wash away the troubles. Summer sun, like diamonds in the autumn. Let the rain, the lightning and the thunder ease my pain and wash
Sie sind wie dieser eine Hit. Wie die Pommes im Freibad oder wie die Jeansjacke, die wir jedes Jahr aus dem Schrank holen. Worte, die uns ein Leben lang begleiten.
K. horchte auf. Das Schloss hatte ihn also zum Landvermesser ernannt.
Nicht umsonst sind sie Meisterwerke der Weltliteratur.
Warum sagen Sie nichts, Monsieur Poirot?
Unsere Deiche sind nichts wert, erwiderte Hauke.
Selbst Mr. Darcy versicherte, dass die Rebhühner herrlich gebraten wären.
Professor Brodsky puffte ihn von hinten.
Peter Iljitsch, Brahms ist da. Aber Pater Brown hatte ihn sofort am Rockkragen.
Bücher von Thomas Mann, Alexandre Dumas, Homer, Jane Austen und vielen weiteren. Sie sind Kult, Klassiker der Weltliteratur als Hörbuch. Jetzt in ARD Sounds.